Support for the Other Side comes from Yannick, Thibaut and the Mannschaft.
Genau, von uns. Wir produzieren The Other Side seit jetzt fast 3 Jahren in unserer freien Zeit, immer auf dem Sprung zwischen verschiedenen Städten.
Und wir brauchen Hilfe. Einen Sponsor, also jemanden, der Geld dafür zahlt, dass wir jeden Monat die popkulturelle Welt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, destillieren. Wer unsere Arbeit unterstützt, den unterstützen wir mit Werbung, knapp und liebevoll hier an dieser Stelle, bevor die Sendung losgeht.
Yes! Wenn ihr also jemanden kennt, der eine Firma hat oder vielleicht selbst etwas Geld, great! Schreibt uns einfach eine Mail an hey@popfeuilleton.de.
Und jetzt aus dem Weg, hier kommt der heutige Ausflug auf die andere Seite.
The Other Side. Listen to better radio. I listen to The Other Side.
Oh, you do?
You know the day destroys the night. Night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not Damburger, hamburger.
I'm not saying Damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Yannick.
Hey, salut Thibaut.
Also, das Programmheft heute, Torn Apart, zerrissen. Das klingt wie die neue Komödie von Adam Sandler, der nächsten Monat 50 wird, aber nein, Adam Sandler ist nicht unser Gast. Stattdessen ist Torn Apart die Zustandsbeschreibung unserer September-Ausgabe.
Unser persönliches 9-11, denn wir können euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal leider keinen Gast präsentieren. Und wir haben sie echt alle gefragt.
Jan Böhmermann war im Spa-Urlaub mit Klötenralle Kabelka. Übrigens toller Cameo-Auftritt in der Sendung, Yannick.
Wir haben es bei Joko Winterscheid versucht und hatten ihn schon bei einer Zusage, aber dann war ständig sein Handy besetzt.
Fatih Akin hatte keine Zeit für uns. Das ist lustig, weil es stimmt.
Wir wollten mit Hillary Clinton ein Ferngespräch führen, aber wir waren uns im Vorgespräch nicht mehr sicher, weil Hillary die ganze Zeit sagte, vielleicht bin ich ja gar nicht Hillary Clinton.
Miroslav Klose war angefragt, konnte aber nicht, weil sein Hund den Hamstervorrat an Bohnensuppe gefressen hatte und sich im Pool abkühlte.
Wir sind also über alle Steine gesprungen, die man uns in den Weg gelegt hat, nur um von Frank Thelen gesagt zu bekommen, dass er auch kein Geld für unseren Podcast hat. Und jetzt?
Das Sommerloch ist vorbei, die Künstlerinnen und Künstler sind mit sich selbst beschäftigt. Dafür haben wir vollstes Verständnis.
Ein Sonderfall.
Nichts, mit dem wir aber nicht umgehen könnten, Yannick. Also auf geht's.
Mit zerschlissenen Jeans.
Genau, und mit Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber auch so eine Folge beginnt, na klar, mit einer Geschichte.
Was ist ein Foto überhaupt noch wert in Zeiten des Internets?
Wenig.
Bitte?
Wenig.
Ich dachte, du verstehst mich nicht. Nee, also was gehört denn einem Fotografen und was gehört uns allen? Wir haben schon Urheberrechtsverletzungen gesehen, Thibaut, aber das hier ist ein besonders harscher Fall und er spielt in Dublin in Irland. The White Moose Café, sagt das Ihnen was?
Nee.
Also der Weiße Elch. Das ist ein Café in Irland, die machen ganz gute Social-Media-Arbeit, die haben eine sehr, sehr große Fangemeinde, viel größer als für The Other Side. Und auf der anderen Seite Melina McGrew-McConaughey, eine Fotografin, die ziemlich erstaunt ist, als sie eines ihrer Bilder auf der Facebook-Seite von The White Moose Café sieht. Es ist ein Baby, was auf diesem Bild zu sehen ist, das an der Zitze ihrer Mutter smilet. Und weil es ihr Foto ist, schrieb sie, "Hello, it was brought to my attention that you used an image of mine without permission, without giving me the credit. And after removing my watermark." Und weil das Café so gute Social-Media-Arbeit macht, kam die nette Antwort auch gleich zurück. Dear Melina, I'm so silly. I thought that any images are on Google are already there for the world to see. We're completely free to use. My bad. I can only imagine that you must have lost out on thousands, if not millions of dollars worth of business by my not crediting you. You seem to be a master in the field of baby-sucking tit photography. Also, Reue, aber sehr hämische Reue, die sich dann auch so äußerte. Credit, this photo was taken by Melina McGrew-McConaughey, the world's leading baby-sucking tit photographer.
Oh.
Das tut weh. Ein anderer Fall in Weißrussland, Anton Motolko, der fotografierte Nordlichter, einen Baum mit schönen Nordlichtern. Und das Bild wurde vom Staatsfernsehen verwendet. Also, ja, ganz schön bitter. Und dann urteilte auch noch ein Gericht, dass das Foto kein Copyright besitzen könne, weil es, Zitat, keinen artistischen Wert hat. It lacks creative freshness, originality, uniqueness or exceptionality. Und wäre halt eben ein ganz normales Foto von einem Naturereignis. Was ist also ein Foto noch wert, Thibaut? Motolko will diese Frage jetzt vor der UN-Urheberrechtsorganisation geklärt wissen. Und Unterstützung bekommt er von einer Bierbrauerei in Michigan, die sein Foto jetzt auf ein neues Bier gedruckt hat. Nach dem Motto, kann er jetzt jeder benutzen. Was haben Sie denn mit dem gebracht?
Ja, nix, Sie waren gerade bevor wir angefangen haben hier aufzunehmen, auf dem Klo, haben Sie dabei das Licht angemacht?
Nö. Warum? Ist doch hell genug.
Haben Sie währenddessen auf Ihrem Telefon in Verschwörungstheorieforen gestöbert?
Das möchte ich wiederum nicht im Internet kommentieren.
Okay, zumindest wenn Sie abends oder nachts auf dem Klo sind, ich glaube, darüber können wir uns einigen, machen Sie das Licht an und dann verbrauchen Sie also Strom, wenn Sie am Klo sind. Und das Abwasser, das Sie dann einfach aus den Augen, aus dem Sinn spülen, das muss ja hinterher auch wieder aufbereitet werden, das verbraucht also auch Energie, also aufs Klo gehen verbraucht Energie. Wie toll wäre es doch da, wenn Sie mit Ihrem Urin Ihren Kühlschrank betreiben könnten. Das haben Sie sich sicher auch schon mal gedacht bei einer Sitzung.
Das will ich nicht.
Nein, wollen Sie nicht? Sie könnten nämlich. Eine Gruppe von spanischen Forscherinnen und Forschern testet das gerade. Auf dem letzten Glastonbury Festival haben sie Brennstoffzellen in den Urinalen platziert. Und auf diesen Brennstoffzellen sind Bakterien, die Teile des Urins für ihren Stoffwechsel verwenden. So lecker, lecker Pisse. Und die Brennstoffzelle, die wird dann durch diesen Stoffwechsel quasi zu einer Stromquelle. Jetzt war das bei diesem Test erst einmal nicht so, dass neben dem Pissoir ein USB-Kabel aus der Wand kam, an dem man sein Telefon dann laden konnte, das durch das ständige Mitfilmen der ganzen Konzerte in die Knie gegangen war. Stattdessen wurden einfach nur die Klos mit Hilfe des Bakterienstroms beleuchtet. Auch schon mal was.
Gelbes Licht wahrscheinlich, oder? Gelbes Licht war es.
Ich wollte gerade sagen, ob man sich den Boden von diesen Festivaltoiletten wirklich anschauen will. Ich weiß nicht so recht, aber genau das ist das Ziel der Forscherinnen. Licht schaffen in Klos, in armen, abgeschnittenen Regionen zum Beispiel oder in Flüchtlingslagern. Da mangelt es oft an vielem, auch an Strom. Aber Urin ist immer, immer da, wo Menschen sind. Und wenn die öffentlichen Toiletten erstmal beleuchtet werden, dann werden sie auch sicherer, es gibt weniger Übergriffe. Das ist die Idee. Außerdem wird das Wasser bei der Stromproduktion dann automatisch schon mal vorgereinigt und die Wiederaufbereitung geht leichter. Also Yannick, wenn Sie beim nächsten Mal runterspülen, nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben und sich denken, ach, wie viele Fotos könnte ich illegal kopieren mit dem Strom, den ich jetzt hätte gewinnen können, hätte ich so eine tolle Zelle in meinem Klo. Wenn Sie das nicht denken, dann weiß ich auch nicht. Einer hat sich nicht davon abhalten lassen, dass sein Auto abgefackelt wurde, seine Handynummer bei der Tagesschau verkündet wurde und seine Bude voller Chlorgas war.
Genau. Jetzt gucke ich gerade mal auf den Sendeplan. Nee, Vincent Rassfeld macht einfach weiter, als sei nichts gewesen.
Hier ist seine eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz, seine subjektive Veranschaulichung dessen, was genau hier auf den Detektor-Bytes gesagt wurde, das Zapping des September-Programms, wo die Zeichen standen auf... Ach, wer die Wahl hat, so sei es. What's in the box?
Kann ich jetzt anfangen?
Sie können anfangen. Guten Abend.
Hallo, grüße dich. Erzähl mal.
Wer die aktuelle Nachrichtenlage so ein bisschen verfolgt, bekommt schnell mal den Eindruck, durch Deutschland geht ein Rechtsruck.
Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Landtag gewählt an diesem Wochenende und die AfD ist nun stärker als die CDU, mittlerweile zweitstärkste Kraft.
I've said it before and I'll say it again. Democracy simply doesn't work.
Jetzt sagen viele Kommentatoren, diese Niederlage der CDU, das ist ein Statement der Wähler zu Angela Merkels Flüchtlingspolitik.
Das zeigen ja alle Umfragen, die in den letzten Wochen auch gemacht wurden.
Man kann echt nur noch den Kopf schütteln über so viel Kreativlosigkeit.
I'm not no politician, bro.
Rechtspopulismus, Rechtsruck, Hasskommentare rechter Natur. Damit wir heute nicht total deprimiert in diese Sendung rein und auch aus dieser Sendung wieder rausgehen, sage ich natürlich, dass es außer diesen Themen noch mehr gibt.
Jetzt heute, da kam es dann die Bestätigung, Rihanna und Drake sind ein Paar.
Also es ist schon viel Liebe, aber deswegen habe ich wahrscheinlich auch viel Liebe für die übrig,
weil das Team hier so toll ist und es
Arbeitsklima ein Traum.
Wenn Sie sich fragen, was bei uns hier hinter den Kulissen abgeht, fragen Sie besser nicht.
Da geht es nicht um Liebe, da geht es um den anderen klein halten.
Also du hast ja quasi heute auch schon Musikexpertise bewiesen, und zwar als die Band Die Höchste Eisenbahn da war. Ja. Die sind nämlich aus Berlin mal eben vorbeigeschnickst. Und ja.
Mich auch ein bisschen auseinandergenommen. Manchmal hatte ich das Gefühl, bin ich hier eigentlich die Interviewte oder die? Naja.
Ist das jetzt gemein, wenn ich sage, ihr seid die Masterminds von der Höchsten Eisenbahn?
Ja, ist ein bisschen gemein, weil das heißt ja praktisch, dass wir keinen Körper und keine Beine und keine Arme haben.
Ja?
Wie geht's nun weiter?
Ja, es geht darum, dass ja 9/11 eigentlich ein wahlkampffreier Tag ist. Das ist aber jetzt anscheinend nicht mehr so.
Inwiefern unterscheiden sich Clinton und Trump in ihren Wahlkampfkampagnen hinsichtlich der Thematisierung von 9/11?
Frau Clinton hat ja da wie so oft einfach den Blick auf die Realität, weil sie als Politikerin damals aktiv war, damals handeln musste. Also sozusagen, sie hat die Erfahrung.
And what is Aleppo? You're kidding. No.
Wie wird sich denn ihr Schwächeanfall bei der Gedenkfeier auf ihr Bild in der amerikanischen Öffentlichkeit auswirken?
Ob es am Ende ausreichen wird, eine generelle Geschichte, um die nicht vorhandene Gesundheit von Frau Clinton zu stricken, das wird man sehen.
Es ist nicht so ganz einfach für uns heute, einen tomatischen Bogen zu schlagen.
Sprechen ist auch nicht einfach.
Das ist auch nicht mehr einfach.
Wie genau das funktioniert, das haben Forscher bislang noch nicht genau herausgefunden, und deswegen sind sie da immer noch dran.
Auf Ebene der Bundespolitik knirscht es währenddessen weiter nach dem Treffen der Koalitionsspitzen.
Fassen wir nochmal zusammen. Was genau steht da drin in diesem CSU-Papier?
Es soll eine Obergrenze für Flüchtlinge geben. Es gibt ja immer so diese Debatte darum.
Wer politisch verfolgt ist, genießt Asyl. Da ist keine Rede von der Obergrenze.
Das ist Ihre Meinung?
Nee, das ist das Grundgesetz.
Nee, das ist Ihre Meinung.
Von der Rhetorik her ist es richtig so aufs Bierzelt abgestimmt.
Unterscheiden Sie sich noch von der AfD?
Der Beziehungsstatus bei Facebook wäre wohl, es ist kompliziert bei den beiden.
Und ich gehe mir jetzt eine weiße Gitarre kaufen. Bis dann. Tschüss.
Wir zwinkern jetzt bewusst mit den Augen. Zwinker, Zwinker. Und beim nächsten Zwinkern öffnen wir unsere Augen nicht mehr. Zeitreise. Wir befinden uns im September 2013 in einem kleinen Radiostudio in Weimar. Yannick hat noch keinen Bartwuchs. Ich fahre noch mit Stützrädern. Es ist unsere zweite Sendung und zu Gast ist die isländische Band Ásdýr.
Wir zwinkern jetzt bewusst mit den Augen. Zwinker, Zwinker. Und beim nächsten Zwinkern öffnen wir unsere Augen nicht mehr. Traumreise. Wir befinden uns auf einem kleinen Feldhügel in Island. Um uns herum grüne Felder, der Morgentau, der von den Gräsern perlt, und auf einer anliegenden Weide grasen ein paar einsame Schafe. Ein schwacher, aber stetiger Wind zerzaust unsere Haare und gibt uns klamme Hände. In der Ferne wächst ein massiver Gebirgsfelsen gen Wolken, rauer Kontrast zu dumpfem Gras. Ehrliche Natur. Gunnar Ragnar, guten Tag. Hello.
Hallo, guten Tag.
Willkommen in unserem Studio.
Danke.
Gunnar und Ragnar, die kennen diese Flora und Fauna, die ich gerade beschrieben habe. Die Natur und das Klima Islands, die ich mir nur im Traum vorstellen kann. Das ist ihre Wirklichkeit? Ich selbst bin ein Mensch, der extrem kälteempfindlich ist. Mir ist dann auf einmal klamm, ich bin antriebslos. Was ist Ihr Geheimnis gegen diese Kälte?
To motivate yourself.
Sich selbst zu motivieren. Das Geheimnis ist, etwas zu tun. Wenn man nur rumsitzt und sich auf die Kälte konzentriert, dann kriegt sie dich. Aber wenn du aufstehst und etwas machst und dich bewegst, dann wird dir wärmer.
If you stand up and do something and move your body, then you start warming up.
Die Insel ist auch wie auf einem alten vulkanischen Hotspot. Also kann man seine Zentralheizung billig betreiben und drin warm heizen, wenn man will.
Und was tun Sie, um sich zu motivieren? Was ist das, was Ihnen Antrieb verleiht?
Well, I personally like the cold. Especially if I have warm clothes on.
Also persönlich mag ich die Kälte, vor allem wenn ich warme Klamotten anhabe. Die kalte Luft ist frisch und belebt die Sinne. Es bringt das Gehirn auf Trab und verbunden mit Dunkelheit und herbstlich-winterlichen Farben ist sie ein gutes Setting, um Musik zu hören, über Musik nachzudenken, Musik zu schreiben. Ich komme im Herbst auf Tour.
For listening to music, thinking about music, writing music. I get going in the fall.
Wir machen jetzt noch einen kleinen Umweg um die Musik, für die sie eigentlich hier in unserem Studio sind, und sprechen über ihr Leben in Island. Sie leben und arbeiten auf der Insel, haben dort Freunde und ihre Familie. Wie sieht denn ein gewöhnlicher Tagesablauf für sie aus?
Well, my typical day.
Gunnar.
I do have a job too. But like I said, 30%, I have an office job, which is when you are touring around the world and you're not making millions, you have to do something in between. And so I do have an office job. But I'm
ich habe zu 30% einen Bürojob. Wenn man um die Welt tourt, machst du keine Millionen und dann muss man zwischendurch auch arbeiten. Also habe ich einen Bürojob, ja. Aber ich spiele auch in Bars und verdiene mir mit Musik ein bisschen was nebenbei. Und ich habe auch Familie in Island, eine wirklich große und tolle Familie. Es ist eine kleine Gemeinschaft und wir von Austil zum Beispiel leben bis auf eine Fußdistanz beieinander, downtown in Reykjavik. Das ist schön, eine Menge Leute um sich herum zu kennen und mit ihnen durchs Leben gehen zu können.
Like you say, you walk around, you're familiar with everything.
Ragnar, du?
Yeah. Ragnar, want to take this?
Ragnar?
Ich finde, das war ziemlich gut gesagt. Kennt ihr die Geschichte der Cardamom City mit Kaspar, Jasper und Jonathan? Kennt ihr die Geschichte von Kaspar, Jasper und Jonathan, den drei Räubern?
No.
Ach so, okay. Ich dachte, das wäre eine deutsche Geschichte. Sorry, aber Reykjavik erinnert mich irgendwie an diese Stadt. Man läuft jeden Tag die gleiche Straße lang und man erkennt die Gesichter wieder, die einem begegnen.
In wenigen Sätzen, was ist diese Geschichte?
Das ist eine Kindergeschichte, eben über drei Räuber. Kaspar, Jasper und Jonathan. Im Grunde dachte ich, dass es eine deutsche Geschichte sei. Vielleicht liege ich da falsch.
Aber doch Schwedisch.
Ich dachte, sie wäre Schwedisch.
Vielleicht Schwedisch. Es geht um eine kleine Stadt, die Kardamomstadt, und es geht um das typische kleine Stadt-Syndrom, schätze ich. Aber egal, halten wir uns daran nicht so lange auf. Es ging mir darum, dass Reykjavik relativ gemütlich ist und wir deswegen downtown leben. So wie Gunnar es gesagt hat, an einem typischen Tag fahre ich mit meinem Fahrrad durch Reykjavik, weil ich keinen Job habe. Ich arbeite nur mit Musik. Ich gehe jeden Tag an andere Orte, treffe mich mit vielen Leuten und mache Verschiedenes, was Musik angeht.
Meet different people and do various stuff concerning music.
Und dann im Gegensatz, wie ist dann das Leben eines Musikers in Island? Ist es einfach, als Musiker erfolgreich zu sein in Island?
Es ist beides, einfach und schwer. Einfach erkannt zu werden, weil es eine kleine Gesellschaft ist, aber gleichzeitig ist der Wettbewerb sehr hoch. Eine Menge Musiker kämpfen um die Gunst der gleichen kleinen Zuhörerschaft. Das macht es härter.
Aber gleichzeitig bekämpfen sich die Musiker nicht untereinander und es ist wirklich üblich für Musiker in vielen Bands und auf vielen Bühnen zu spielen. Also helfen sich die Künstler gegenseitig aus, auch wenn sie im Wettbewerb untereinander sind.
Das ist eine kleine Gemeinschaft.
Ja.
Sind Sie selber auch in anderen Bands?
Ja, ich bin in ein paar Bands.
Nein, noch nicht. Ich arbeite dran.
Ich würde jetzt gerne über ein paar Texte von Ihnen reden, weil es relativ, ja, diese Texte relativ unzugänglich sind für uns Deutsche. Wir verstehen ja kein Isländisch, aber wenn man sich diese Texte übersetzen lässt, dann wird man schnell feststellen, dass Ihre Texte sehr viel von sehr nachdenklichen Themen handeln. Also wir haben zum Beispiel den Tod. Wir haben zum Beispiel Schatten oder Trauer als Motive in Ihren Texten. Wieso kommen Sie dazu, so ernste Themen zu verarbeiten?
Good question. I've been wondering this for ourselves. But it resonates more to our music, not to write about happy things and summer.
Gute Frage. Das haben wir uns auch schon gefragt. Unsere Musik scheint mit nichtfreudigen Themen besser im Einklang zu sein, aber vielleicht liegt es an dem Ort, an dem wir leben. Wir haben eine Menge Dunkelheit, wir haben eine starke Natur und es ist kalt und windig und bald wird es wieder schneien, also ist es einfach, von diesen Dingen inspiriert zu werden. Das hilft dir vielleicht, solche Texte zu schreiben. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt jeder Autor einfach über seine eigenen Erfahrungen. Vielleicht machen einen dramatische Dinge emotionaler und inspirieren einen mehr als Dinge, die das Leben vereinfachen. Also sind es vielleicht die härteren Dinge, die dich im Leben inspirieren und etwas auszusprechen.
So yeah, it's the maybe the harder things in life that get you inspired to say something.
Gleichzeitig seid ihr aber sehr, sehr fröhliche Menschen.
No, we're not depressed while we're performing these songs.
Nein, wir sind nicht depressiv, während wir diese Lieder performen, weil der Inhalt ja von etwas Vergangenem erzählt. Also gibt es keinen Grund, darauf mit Bedauern zurückzuschauen. Es wurde einfach über eine bestimmte Sache zu einer bestimmten Zeit etwas geschrieben. Something that was written about certain subject
at a certain time. Kann es vielleicht sein, dass man durch ihre Lieder, durch ihre Songs eine Art Katharsis, also so eine Art Reinheit der Seele erlangt, dass man wie bei einem Theater ja nachdenkliche, sehr, sehr affektive Musik hört, um danach mit sich im Reinen zu sein? Wie ist das bei euch?
Es ist definitiv so, wenn wir unsere Songs schreiben. Für uns ist es eine Katharsis in der Art, dass, wenn wir ein komplexes oder ein schwieriges Gefühl haben, wir dieses fürs Schreiben eines Songs oder eines Textes benutzen. Und danach fühlt man sich irgendwie besser. Und wenn dieses Gefühl noch beim Zuhörer ankommt, ist das großartig. Ich bin froh, das zu hören.
Yannick
hat die Musikvideos gerade angesprochen. Über die möchte ich jetzt mit Ihnen auch ein bisschen sprechen. Wenn man sich die verschiedenen Musikvideos, die man im Internet findet, anschaut, fällt einem als erstes auf, ist mir als erstes aufgefallen, es ist immer außen. Alle Musikvideos sind draußen gedreht, man sieht Wälder, Wiesen, Hügel, das Meer. In einem Song, vielleicht ist das der Clip, der mir am besten gefällt, zum Song Brestir, oder wie sagt man?
Brestir.
Da steht die ganze Band auf einem Schiffswrack, das schräg am Strand steht. Und auf dem ganzen, man sieht also das Meer und dieses Schiffswrack. Ich habe mich gefragt, wieso inszenieren Sie in Ihren Musikvideos immer die Natur? Wieso spielen die immer außen?
Naja, Natur ist wirklich wichtig für unsere Musik, denn wenn wir die Texte schreiben, benutzen wir eine Menge Naturmetaphern. Und auch als wir uns für den Namen der Band entschieden haben, Årstid. Årstid bedeutet
Jahreszeit.
Und wir fühlen, dass die verschiedenen Jahreszeiten in Island mit dem unterschiedlichen Wetter, den verschiedenen Stimmungen das Leben in Island beeinflussen. Das war schon immer so. Also findet man in den ersten Songs, die wir geschrieben haben, viele Anspielungen zu isländischer Natur und dem Wetter. Bei den Videos hatten wir nicht wirklich einen Plan, aber wir haben mit einem Freund von uns, Gunnar Gysi, zusammengearbeitet und einen Sommer hat er mit uns bis zu den Westfjords getourt. Dort haben wir unsere ersten beiden Videos aufgenommen, Julesand und Brestir. Dabei waren eigentlich nur wir, die Band und Gunnar und Linda unsere PR-Managerin. Wir sind in zwei Autos herumgefahren und es war gutes Wetter und wir haben einen guten Platz zum Drehen gesehen und haben dort einfach angehalten, haben unsere Instrumente rausgeholt und haben gespielt. Genauso mit Brestir, wir waren auf Flate, einer kleinen Insel an der Westküste Islands, und wir haben das Schiffswrack gesehen und haben gesagt, hey, lasst uns ein Video drehen. Also haben wir es so ein bisschen spontan gedreht.
We saw the shipwreck and was like, hey, let's shoot a video. So just did it sort of on the spot.
Keine aufwendige Produktion also, sondern eher eine spontane Entscheidung, an einem bestimmten Ort zu drehen, so wie ich das verstehe. Und das passt eigentlich ganz gut zu einem Wettbewerb, den Sie gestartet haben. Sie haben Ihre Fans dazu aufgerufen, Musikvideos zu drehen zu Ihren Songs. Und als Belohnung für das beste Musikvideo, für die besten zwei Musikvideos, komponieren Sie einen Song für diese Fans. Vielleicht können Sie uns erklären, wie dieser Wettbewerb funktioniert hat, wie weit Sie jetzt sind und was Sie sich davon erwarten.
Yeah, the contest was actually last year. And
Ja, also der Wettbewerb war im letzten Jahr und unser Gedanke dahinter war, dass es interessant ist, wie die Leute, die unsere Songs hören, diese aufnehmen. Und es war wirklich interessant zu sehen, was für ein Gefühl sie von der Musik bekommen und wie sie das in Musikvideos verpacken. Wir haben eine Menge tolle Videos erhalten.
Welcher Song entstand darauf?
The winner made a music video for Lost in You.
Yeah. Der Gewinner hat ein Video zu Lost in You gemacht. Es war ein Russe mit dem Namen Alexander Sedu. Er lebt in Petrozavodsk in Karelien. Und er hatte ein Gedicht geschrieben mit dem Titel A Promise. Und er fragte uns, ob wir einen Song mit seinem Text schreiben könnten. Und das haben wir gemacht.
Habt ihr euch auch getroffen?
Ja, natürlich.
Dann würde ich jetzt einfach sagen, dass wir noch mal kurz über ihre Konzerte reden. Was mich wirklich fasziniert an ihren Konzerten ist, dass sie auf Isländisch singen, aber möglicherweise der Zuhörer, wenn wir jetzt hier von Deutschland ausgehen, gar keinen Zugang zu dieser Sprache findet. Man hört eigentlich nur die Stimmen, ihre Instrumente und kann sich sozusagen nur ausmalen, über was sie eigentlich singen. Kommt das bei Ihnen an? Was für eine Stimmung herrscht auf einem Konzert und was bewegt die Leute, die ihre Musik hören?
Gunnar. I have to tell you that before we started touring abroad, I was a little bit nervous about this fact that we were singing most of our songs in Icelandic and I didn't really know what people would think about that.
Ich muss sagen, dass bevor wir auf Tour gefahren sind, war ich ein kleines bisschen nervös darüber, dass wir die meisten unserer Lieder auf Isländisch singen und ich habe nicht genau gewusst, was die Menschen darüber denken würden. Wir waren von der Reaktion wirklich angenehm überrascht, weil es die Menschen überhaupt nicht zu kümmern scheint, vor allem in Deutschland. Viele haben erzählt, dass sie die Töne der isländischen Sprache mögen und eine der besten Sätze, die ich von einem Konzertbesucher gehört habe, war: Ich sehe euren Gesang nicht als Text an, sondern als zusätzliche Instrumente, deren Klang irgendwo durch eure Musik schwebt. Das war wirklich schön zu hören. Also gibt es auf jeden Fall eine Verbindung und die Leute nehmen die Sprache als etwas anderes wahr als nur Worte.
And when we play live, it's always like a the concert evolves.
Und wenn wir live spielen, ist es so, dass sich das Konzert entwickelt. Normalerweise starten wir unsere Konzerte mit Songs von unserem ersten Album wie Sunday Morning oder Haven. Und im Laufe des Konzerts fühlen wir, wie sich die Stimmung im Saal und unter den Besuchern verändert. Während eines guten Konzerts fühlen wir uns also wirklich mit dem Zuschauer verbunden und die Zuschauer versinken in unserer Show. Und wenn das passiert, machen wir einen noch besseren Job.
So it's a, I would say it's like a
yeah, and you often
just wenn man bei der Hälfte des Konzerts mal einen Blick in die Zuschauermenge wirft und vielleicht die Hälfte der Zuschauer mit geschlossenen Augen vor sich hinträumt, dann ist das einfach wunderbar anzusehen.
Und absolute Stille, vor allem in Deutschland, absolute Stille, wenn wir spielen. Die Leute hören sehr genau zu und das ist einfach großartig. Das ist traumhaft.
Es kommt eigentlich gar nicht mehr auf die Worte drauf an.
Wir versuchen den Leuten einen kleinen Hinweis zu geben, um was es geht, zum Beispiel indem wir die Songtitel übersetzen. Aber das ist im Grunde alles, was wir tun können. Wir können nicht weitergehen und ihnen den ganzen Songtext übersetzen, von daher.
Ich will jetzt noch eine kurze Fußballmetapher anbringen. Auf ihrem neuen Album steht es nach 40 Minuten 3:9 für die englischsprachigen Songs. Wir kennen aus Island Künstler, die auf Englisch singen, wir kennen Björk, wir kennen aber auch Sheer Ross, die mit ihrer Landessprache Erfolg haben, aber wir kennen auch Of Monsters and Men, die zum Beispiel auf Englisch singen. Was ist denn jetzt das perfekte Rezept für eine isländische Band, Erfolg zu haben?
Es hängt alles davon ab, was für eine Art Musik man macht. Zumindest finde ich das. Wenn man zum Beispiel Sigur Rós und Of Monsters and Men vergleicht. Of Monsters and Men spielen eine viel populärere Musik. Ich schätze, es wäre für sie nicht so einfach, auf Isländisch zu singen, um die Masse an Zuhörern zu erreichen, wie sie es eben schaffen. Und bei Sigur Rós, ihre Musik ist besonders. Sie ist verträumt, das ist ein ganz anderes Genre. Und ich denke, dass die Menschen es bei Sigur Rós mehr akzeptieren, wenn sie auf Isländisch singen, als sie es bei Of Monsters and Men machen würden. Was denkst du?
What do you think?
Mm-hmm. Yeah, definitely. I think Sigurd also showed the way for a lot of
ja, definitiv. Ich denke, dass Sigur Rós auch den Weg für eine Menge Musiker in Island geebnet hat. Vor Sigur Rós haben kleine isländische Bands ihre Songs und deren Titel übersetzt, um international bekannter zu werden. Sie mussten die Regeln der englischsprachigen Community befolgen, aber Sigur Rós haben gezeigt, dass man auch mit isländischen Texten alles richtig machen kann und sogar ohne Texte. Sie haben ja ein Album ohne Texte gemacht.
You can go all the way with the Icelandic lyrics and or no lyrics, like I did one album with no lyrics.
Und was bedeutet das für euch? War das eine Art Motivation?
Well, I think it's just like we thought that we can just.
Naja, ich denke, wir wollten das tun, was uns als das Natürlichste erscheint und nicht so sehr über die Sprache nachdenken. Mir persönlich hat Sigur Rós den Mut gegeben, mich mehr zu trauen.
The balls to dare.
Bei jedem Lied ist es also eine spontane Entscheidung, eine Bauchgefühlentscheidung, ob es jetzt ein isländisches oder ein englischsprachiges Lied wird.
Ja, normalerweise ist es das, was sich für jeden Song richtig anfühlt. Das ist vielleicht etwas schwierig zu beschreiben, aber manchmal schreibt man einfach einen Song und du kannst einfach fühlen, ob er auf isländisch oder englisch gesungen werden muss. Da gibt es keine echte Wissenschaft. Das ist etwas, das ganz natürlich entsteht. Also denken wir eigentlich gar nicht in Verhältnissen für unser Album, so als ob wir einer bestimmten Formel folgen müssten. Das kommt ganz natürlich.
Musik machen ist keine wirkliche Wissenschaft. Ich kann eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Als ich ein kleiner Junge war, kam es regelmäßig vor, vielleicht fast jeden Abend, dass ich in meinem Bett lag, das Licht war schon aus und mein Vater saß mit seiner Gitarre am Boden in meinem Zimmer und hat Lieder gespielt. Ganz verschiedene Lieder auf Deutsch gesungen, auf Französisch gesungen, aber auch auf Sprachen, Italienisch, Holländisch, teilweise Sprachen, die er gar nicht richtig spricht, nur diese Lieder konnte er singen. Und diese Erfahrung hat mich geprägt, hat mir gezeigt, man kann Musik machen, es ist schön, Musik selbst zu machen und auch sehr, sehr minimalistisch. Man braucht nicht viel, eine Gitarre, eine Stimme, vielleicht auch nur eine Stimme, das reicht. Gibt es für Sie so ähnliche Erfahrungen? Haben Sie auch Bezugspersonen, die Ihnen das Musikmachen näher gebracht hat?
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich eine ganz ähnliche Geschichte wie Sie. Mein Vater hat mir das Gitarrespielen beigebracht und hat mir seine Gitarre vermacht. Er musste einen ganzen Sommer arbeiten, Burger grillen, um das Geld für diese Gitarre zusammenzukriegen. Also das war definitiv meine erste Inspiration und ich muss auch meinem Bruder Anerkennung zollen. Er war in einer Art Minichor, in dem sie Vocal Arrangements gesungen haben. Das hat bei mir auch wirklich Interesse geweckt. Ja, also mein Bruder und mein Vater hatten einen wirklich großen Einfluss.
Ja, mein Bruder und mein Vater hatten really Influence.
Ragnar?
Ja, my parents are scientists. So I grew up with evolutionary theories and glacial.
Ja, also meine Eltern sind Wissenschaftler. Ich bin mit den Theorien über Evolution, der Eiszeit und Erderwärmung aufgewachsen. Aber meine Mutter hat mich mit Mozart zu Bett gebracht. Klassischer Musik also. Und ich muss sagen, dass ich großer Mozart-Fan bin. Und danach habe ich angefangen, klassisches Piano zu spielen und ich habe das ein paar Jahre gemacht. Mein Vater hat immer Blues gehört und er spielt akustische Gitarre, also hatten wir zu Hause immer ein paar Gitarren stehen und ja, die hat er mir auch vorgespielt, so wie es auch bei ihrem Vater war. Er spielte zum Beispiel House of the Rising Sun, um mich ins Bett zu bringen. Das hat mich immer direkt in den Schlaf gewiegt, wenn ich dieses Lied gehört habe. Also schätze ich, dass die Musik immer da war. Ja, und in meiner Teenagerzeit habe ich auch manchmal mit der Gitarre rumgespielt. Also ja, einfache Musik, wenn sie nicht unbedingt perfekt ausgeführt wird. Mein Vater ist beispielsweise kein wirklich guter Gitarrenspieler, aber er liebt es zu spielen. Und das ist genug. Wenn du jemanden hörst, der liebt, was er tut, bei dem es von Herzen kommt, ist das schöner als irgendwas zu Perfektes.
But he loves playing the guitar. And that's enough when you hear someone who really, really likes what he's doing and puts his soul into it. That is more beautiful than anything that's too perfect.
Wir bleiben vielleicht bei Dingen, die auch eine Seele haben und fragen euch auch, wenn wir jetzt hier in Weimar sind, 2420 Kilometer von Reykjavik entfernt, was euch von zu Hause am meisten fehlt und was vielleicht trotzdem am schönsten ist auf dieser Tour.
Well, can I start?
Yeah.
Yeah.
The culture in Germany, it's such an old culture. And the cities often are very
die Kultur in Deutschland ist so alt und die Städte sind oft, zum Beispiel die wunderbaren Häuser, riesige, wunderschöne Kirchen und ich liebe wirklich dieses Geschichtliche, die Kultur und die Tatsache, dass es so alt ist. Island ist eine relativ junge Gesellschaft. Die Menschen haben um 800 angefangen, dort zu leben. Unsere Geschichte geht nicht so weit zurück. Ja, heute Morgen haben wir auf dem Weg hierher in einer ländlicheren Gegend Halt gemacht, um uns kurz die Beine zu vertreten. Und ich liebe diese Naturlandschaft in Deutschland mit ihren Hügeln und kleinen Dörfern und den Häuserstil, als ihr noch mit Ziegelsteinen und diesen Baumstämmen in Kreuzform gebaut habt und den alten Fenstern.
Yeah, I love the old styles of houses when you used to build with bricks and these wooden logs are going across and the old windows.
And you have trees.
Und ihr habt Bäume. Die haben wir nicht wirklich.
Was vermisst du, Gunnar? What are you missing?
Missing from Iceland? Well, maybe it takes a little bit longer to get going and missing home.
Aus Island vermissen? Naja. Vielleicht braucht es etwas länger als eine dreiwöchige Tour, um anzufangen, zu Hause zu vermissen. Aber ich denke, für mich ist es die Stille. Ich mag die Stille und die frische Luft natürlich. Frische Luft und frisches Wasser. Das ist etwas, das ich mit dem Älterwerden gelernt habe zu mögen. Aber ja, ich mag eure Wälder. Ich wünschte, davon gäbe es mehr in Island.
Yeah, I like your forests. I wish there were more forests in Iceland.
Also alles natürlich und alles ist gut. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Thakkathiofiri. Vielen Dank, heißt das, Thibaut.
Sprichst du Isländisch?
Ja, so ein bisschen. Ich möchte mich aber gar nicht bei dir bedanken, sondern natürlich bei euch. Vielen Dank, dass ihr euch nach Weimar verloren habt. Wir hören jetzt noch eine kleine A Cappella-Kostprobe. Honigweich, eingesungen von der ganzen Band, das heißt nicht nur von euch beiden, sondern auch von Daniel, Halli, Hallgrimur, John und Karl. Und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Okay. Ja.
Das soll es gewesen sein. Wir sind für heute am Ende dieses zerzausten Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft heute und damals. Zwinker, zwinker.
Ja, schöne Grüße an alle Küchen in München und auch in Hamburg, wo bestimmt gerade fleißig an den Abgabeterminen gearbeitet wird.
Salut et fraternité, Yannick und alle anderen. Haben Sie einen hervorragenden Abend. Wir hören uns am 29. Oktober wieder mit neuen Abenteuern. Halten Sie bis dahin die Gelfrisur steif und wie immer gilt eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen.
Ciao.
Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.